Herzlich willkommen beim Greifenklaue Podcast. Der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre.
Willkommen zum Greifenklauen Podcast. Heute zum Pottwichteln mit
Christophorus
und Greifenklaue. Mhm. Ja, bevor wir zum Pottwichtel-Thema kommen, noch ein paar Vorpunkte.
Ganz viele Vorpunkte. Ja. Ganz viele Gepäck haben.
Vielleicht kommen wir dann auch noch zum Pottwichteln. Fangen wir an mit dem Winter-OPC. Mhm. Ja, er ist gestartet. Auch wenn ich es geschafft habe, tatsächlich den Eingangsbeitrag zu verschlafen, das 24 Stunden später online war.
Im wahrsten Sinne.
Ja, auf jeden Fall geht's wieder los. André Würfelheld hat sich leider abgemeldet. So, was ist das abgemeldet? Hat Urlaub genommen, aber wir haben uns vorher darüber ausgetauscht, dass ich den dann diesmal trotzdem durchführe. Aber nach den Erfahrungen mit dem WTSC in dem Winter Two Sheet Contest.
WTSC, ja.
Ja. Ist das alleine doch immer so ein Ding. Und hab dann ein wenig rumgefragt, beziehungsweise hatte schon relativ früh mit Sean Hui gesprochen. Vom Blog Sean Hui Ghost Relay.
Danke.
Genau, der war irgendwie. Die ist ja auch in unserem Forum sehr aktiv und ja, so kam es dazu, dass ich ihn als erstes ansprach und er sich bereit erklärte, da mitzumachen und auch unheimlich viel von der Orga übernommen hat, wo ich sehr dankbar bin, weil der November nicht nur rollenspieltechnisch, sondern auch privat sehr vollgepropft war. Ja, und so kann der Winter-OPC wie gewohnt stattfinden. Sind vielleicht nicht ganz so viele Preise wie die letzten Jahre, aber trotzdem haben wir wieder eine Menge zusammengekriegt. Es gibt wieder Stichwörter, zu denen man was schreiben kann. Unter anderem quasi einmal geht es um Corona als Thema, einmal indirekt, nämlich das, der Doppelpack. Da geht es ums 1:1-Spiel unter anderem. Man kann es natürlich auch anders auslegen, aber insbesondere Beiträge, Einspieler da und Einspieler interessieren uns da. Mhm. Ja, bin gespannt, wie viel Einreichung es geben wird. Ja, achso, wir können mal unser Bierchen öffnen. Das ist, ich greife hier zum Falschen. Wieder einmal Steam Brew. Ja, allerdings diesmal ein IPA, ein Indian Pale Ale.
Wir sind heute ja auch ein bisschen doppelt unterwegs. Wir haben schon zu
Mandalorian
vorgeglüht, sozusagen.
Mit einem Kellerbier.
Ja.
Aber ich dachte, das hatten wir schon oft genug, deswegen habe ich.
In der Tat.
Wir zum Glück noch ein Indian Pale Ale am Start.
Ja. Ah, das blumige Bouquet.
Boah, schmeckt ja echt, als hätte da.
Flower Power halt, ne? Ist so ein bisschen nach Holunder. Mhm. So Holunder-Geschmack.
Eine halbe Blumenbeete. Da drin. Ah, so, schmeckt auch tatsächlich ein bisschen bitter. Oder?
Ja,
jetzt wundert mich nicht, dass sie da auch welchen bitter. Einen Bitterindex angegeben haben. Wie heißt das?
Ja, vor allem, wenn du aufstößt.
Bittereinheiten 35 Ibu.
Genau, Ibuprofen. Dann sei aber gewarnt, wenn du jetzt auch wieder aufstoßen musst, es kommt ziemlich bitter hoch.
Ah, okay.
Das ist so bei Pale Ale. Dann leider der Fall.
Ich bin gespannt. Ich werde versuchen, nicht aufzustoßen. Ja, außerdem haben wir Neues zu Dark.
Ja.
Also nicht viel Neues, aber immerhin etwas Neues, nämlich Christian hat mit dem Darkcast ein neues Format eröffnet und auf YouTube quasi eine Spielsession mitgeschnitten.
Und mitgeschnitten ist gut.
Ja, also tonlich mitgeschnitten und dann mit eigenen Miniaturbildern untermalt, was super aufwendig ist und sehr cool rüberkommt. Also dauert 90 Minuten. Die Geschichte Geschichte bzw. Geschichten sind eigentlich echt gut. Christoph hat es, glaube ich, noch nicht ganz gehört. Das heißt, ich hätte noch die Chance, ihm eine davon zu verkaufen. Nämlich das Wirtshaus zur Teufelsschlucht.
Das klingt auch ganz nach mir. Sehr gerne.
Denn wir wollen auch demnächst, das heißt, wir gucken mal, ob wir das wollen, eine 1:1 Kampagnenidee umsetzen. Also ich hätte ja gesagt, wir bespielen uns gegenseitig, aber...
Wir können das auch durchaus tun. Ja, du hattest mich ja angeschrieben mit den Worten, ich bin total unter Rollen spielt. Das kann ich leider von mir nicht behaupten. Weil ich wirklich 5 Runden jetzt am Laufen habe. Also 4 aktive, eine passiv-aktive, die nicht ganz so häufig... Also ich bin halt gut ausgelastet.
Und zwar mit Online-Runden.
Ja, mit Online-Runden. Ja. Und ich kann halt nicht oft genug betonen, wie mich das erstaunt, dass das wirklich immer so reibungslos klappt.
Ja.
Also deutlich häufiger, als wenn man sich so in Real Life treffen würde.
Freut mich persönlich für dich. Ja, was sind das für 5 Runden?
Einmal Star Slayers,
ja.
Einmal Dungeon Slayers, einmal Warhammer,
ja.
Und 2-mal D&D.
Jawohl. Ja, was ich mit dir spielen würde, ist mal was ganz anderes. Nämlich Portal Slayers.
Ja.
1:1 quer durch alle Zeiten. Und zwar aufgreifend die Idee von Siko von Portal, einer quasi Zeitagenten-Einheit, die, ja, man weiß gar nicht, gegen was sie kämpft. Das ist da, glaube ich, quasi so ein Mini-Setting auf 4 Seiten beschrieben, wie man halt die ganzen Dungeon Slayer-Kampagnen-Sets zusammenführen kann. Und ich verspreche mir davon quasi 2 Sachen. Nämlich, dass man quasi jedes Abenteuer, was es für Dungeon Slayer gibt, verwursten kann. Und
ja, willkommen bei Planescape.
Also erstens das. Na, Planescape ist ja, hat ja wieder einen sehr speziellen Geschmack. Also das kannst du so nicht sagen. Bei Planescape kannst du auch nicht alles verwursten. Also ich finde nicht so, dass es zu Planescape passt jedenfalls. Das sollte mit Portal Slayers durchaus besser gehen. Und da wir da die potenziellen Gegner, die er mal irgendwann eingeführt hat, das Commonwealth of Elves haben, quasi die bösen Space Nazis.
Nazi-Elfen.
Genau.
Nazi-Elfen gehen immer.
Braucht man ja in so einem Abenteuer halt nur irgendein Zeitartefakt einführen, was im Hintergrund liegt und irgendwie noch 2 gegnerische Zeitagenten und schon hat man ein Portal Slayers Abenteuer. Auf Basis eines Dungeon Slayers Abenteuers oder eines Old Slayhand Abenteuers oder was auch immer. Das Einzige, damit es 1:1 klappt, dachte ich mir, nutzen wir besondere Charakterkonzepte. Genau, ich habe zum Beispiel 2 Stirn, 2 Körper, 1 Leben. Aus Cyber Slayer 2022. Also quasi 2 Humanoide, die reagieren wie 1. Vielleicht so ein bisschen abgeguckt von dem Mac-Film. Mac gegen...
Wir sind Legion. Der Mac-Film?
Die Macs gegen die Riesenmonster. Riesenmacs gegen Riesenmonster.
Ach so, du meinst Pacific Rim.
Pacific Rim, genau. Da müssen die doch, weil die Roboter so groß sind, müssen die von 2 gelenkt werden.
Genau. Ja.
Genau so war mein Gedanke. Sehr gut. Oder was weiß ich, der Indianer und sein Totentier oder sein Ahnengeist.
Mhm.
Genau. Oder was weiß ich, Nekromant und seine oder sein Untoter. Und die würde ich dann tatsächlich so erschaffen wie 2 Charaktere, die halt von einem gelenkt werden.
Mhm.
Da könnte auch der Bestienmeister und sein Wolf sein. Dann muss natürlich der Cyberslayer, wenn es dann halt in die Vergangenheit geht, sich trotzdem halt anpassen und kann dann nicht seine Strahlenkanone mitnehmen. Aber das macht dann ja die Portalorganisation.
Richtig. Die achtet drauf.
Ja, ne, ich bin mal gespannt. Vielleicht hast du noch Lust, da mal reinzuschnuppern. Eine weitere Idee davon ist ja, dass man dann auch durchaus mal einen Charakter neu erschaffen muss oder auch mal schaffen muss und dann eventuell mal neue Regelelemente für Dungeon Slayers testen kann, falls das mal wichtig wird.
Oder? Charakter neu erschaffen, das bin ich gewohnt.
Ja, aber mal ohne, dass ich sterben meine.
Ach so.
Dann haben wir noch den Dungeon Slayers Adventskalender erst gestartet. Hast du schon reingeguckt?
Noch nicht, leider. Ich habe mir aber die Slay runtergeladen.
Davor erschienen ist die Slay, stimmt. Davon natürlich muss man auch erwähnen. Beides soll gedruckt werden.
Mhm.
Ja, werde ich demnächst auch nochmal Threads zu starten.
Ja.
Das heißt, wenn ihr das hört, sollten die schon existieren, hoffe ich.
Wieder mal ganz großes Lob also an die Macher. Also so, sowieso, da kommen wir ja irgendwohin noch dann zum Thema
Fanscience
oder Faulheit und
Ach so, ja,
dergleichen.
Ja.
Stimmt. Da ist ja nun die Dungeon Slayers Community alles andere als das.
Ja.
Und qualitativ auch die neue Slay auch wieder über alles. Also würde jeden Zweifel haben. Echt ganz großartige Leistung, was die da auf die Beine stellen.
Zu 95% würde ich hier beipflichten.
Reicht ja.
5% habe ich dann trotzdem was zu meckern.
Zu meckern hat man immer was.
Ja. Aber zum Beispiel fällt schon auf im Intro, die haben sich ja Mühe gegeben oder wurde sich Mühe gegeben, die Beutetabellen zu erklären. Aber dann ausgerechnet ein Fall, der mal wirklich den so ich mir jetzt nicht erklären kann, wegzulassen, ein bisschen schade. Obwohl sie ihn angedeutet haben.
Ja, angeteasert, ja. Das ist
also was quasi ein M15 plus 15 heißt, wenn ich da eine 11 würfel, ist mir das auch klar, was ist, wenn ich eine 16 würfle. Mhm. Ja, wurde dann
ja,
nicht erklärt.
Wird erklärt. Ja. Ja gut, das stimmt.
Gut, aber gut, kann ich auch mitleben. So, ja, wir wollten auch nur kurz darauf hinweisen, dass ihr reinschauen könnt. Ich werde, wie gesagt, versuchen, den auch zu drucken. Die Slay wird wohl ungefähr bei 6 Euro liegen, weil zu viel Farbe.
Ja, das ist...
Die letzte konnten wir noch mit einem Anteil von 25% Farbe drucken. Das ist der Maximalanteil, der da möglich ist, wenn man halt nicht direkt gleich farbig alles drucken lassen will. Bei dieser Firma, wo wir drucken jedenfalls. Das heißt, er muss, obwohl es ein paar weniger Seiten sind, muss der Kostenanteil halt auf 6 Euro steigen.
Ja.
Einfach weil Farbe...
Klar, Produktionskosten halt so hoch in dem Fall.
Ja, ich sag mal 120 Seiten Schwarz-Weiß kosten so viel wie 60 Seiten Farbe. Pi mal Daumen. Mhm. Das ist das Problem. Na gut. Und der Adventskalender wird wohl noch ein bisschen teurer werden. Der hat ja 100 Seiten oder über 100 Seiten. Und würde dann als Ringbuch kommen. Mit Plastik Rücken. Also Vorteil ist, man kann halt ihn aufschlagen, alles sehen. Gut, hat man bei Rückenstichheftung auch, aber ich finde, eine Rückenstichheftung wird, also bei Slay Nummer 4, die sah schon ein bisschen kritisch aus von der Rückenstichheftung. Also man sagt so, bis 60 Seiten ist sie gut. Und das war bei 84 deutlich schon zu dick. Und wenn ich jetzt über 100 Seiten bin, dann ist es...
Ja, macht keinen Sinn.
Ja, finde ich, macht keinen Sinn. Außerdem habe ich darüber abstimmen lassen und die Ringbuchheftung liegt bisher vorne. Ja, wird ungefähr 8 bis 10 Euro kosten. Also so gesehen für den Kram, der da drin ist, überhaupt kein Geld. So, dann haben wir noch Dane Rahlmeier.
Ja.
Der hat ein Solo-Abenteuerbuch geschrieben, du hast schon durchgespielt. Oder du hast jedenfalls schon einige Enden gefunden.
Ja, ich bin schon zweimal gestorben. Genau.
Freu dich, ich auch.
Also einmal ziemlich fix sogar, das hat echt nicht lange gedauert. Das war mein erster Durchgang. Der hat, ich glaube, Lesezeit waren es 10 Minuten, ja. War schon vorbei.
Ja, gut, das ging mir ganz ähnlich, das in Häkchen Fähre ist. Er hat quasi immer geschrieben, wenn man gestorben ist, was der letzte Abschnitt war, wo man dann nochmal hin zurückspringen kann.
Ja.
Man muss noch dazu sagen, es gibt keine Spielwerte, sondern es ist halt ein reines Lese-Solo.
Genau.
Also eher einfach gehalten, aber ja. Trotzdem sehr unterhaltsam. Also ich finde, er hat einen tollen Schreibstil und er versucht halt auch nicht Edo-Fantasy zu bieten, sondern halt hat sich ein paar neue Monster einfallen lassen.
Genau. Und schon die ersten, auf die man treffen kann, schon auf den ersten Seiten, ist schon mal ein bisschen was anderes.
Ja.
Ne? Also dieser
teilweise gibt es auch Bilder zu, aber nur teilweise.
Ja.
Die auch nett gemacht sind und ja, mittlerweile setzt er auf Eigenverlag.
Mhm.
Ja, ich habe auch ein paar von seinen Büchern für den Shop übernommen. Und ja, beim Winter-PC gibt es nämlich auch einen Hardcover zu gewinnen. Und ja, also ich finde, der macht einen guten Job und ist da mal sehr cool unterwegs. Also ich mag ja insbesondere seine Hörspielreihen.
Mhm.
Aber auch seine Bücher sind alles andere als schlecht. Okay, dann haben wir, glaube ich, die Vorthemen fast all durch. Achso, es gibt noch bei mir im Blog GK Adventsloot. Jeden Adventssonntag habe ich mal eine spielbare Sache zusammengestellt, die mir im Laufe des Jahres begegnet ist, sage ich mal.
Mhm.
Ja, das erste ist ein One-Page-Standen, den ich lektoriert habe. Mehr oder minder aus Zufall. Oder anders gesagt, den hatte irgendwer beim System Matters Discord Server hatte den online gestellt. Ich hatte dann gefragt, warum er den Titel nicht übersetzt hat. Dann hat er gesagt, versehen, ist ihm noch gar nicht aufgefallen, dass er das vergessen hat. Und dann hat er auch irgendwie vorher nach Lektorat gefragt und dann hatte ich das mal einmal durchgelesen und halt da, was weiß ich, 5, 6 Fehler halt reingeschrieben. Ja, und dann hatte ich halt, nachdem er dann korrigiert war, gefragt, ob ich den nicht auch im Rahmen meines Blogs mal veröffentlichen kann, weil es einfach doch ein bisschen mehr Reichweite hat, als wenn du ihn quasi nur auf den Discord-Server packst, auf eine Google-Mediendienst. Also das Äquivalent zu Dropbox.
Achso, Google Drive meinst du?
Ja. Naja, also könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das ist ein bisschen weird, der Dungeon, weil das quasi, ja, da gibt es auch zum Beispiel Fahrstühle, also der spielt quasi, das Gebäude ist quasi ein relativ modernes Gebäude, sagen wir es mal so. Das macht es ganz lustig. Kann man, glaube ich, gut mit DCC oder so spielen.
Mhm.
So, wollen wir zum Thema fürs Pottwichteln kommen?
Ja.
Das wären Vorurteile.
Genau.
Das Thema wurde spendiert von Nerdist Hobby.
Spendiert.
Ich habe auch nochmal nachgefragt, ob sie Vorurteile, wie sie das genau meinen. Aber das haben sie im Prinzip offen gelassen, absichtlich. Können wir mal gucken, was wir so für Vorurteile finden. Im Prinzip haben wir uns jetzt nicht in-game mit Vorurteilen beschäftigt. Zum Beispiel, welche Vorurteile wie viele Punkte bringen, um die Stärke um 1 zu erhöhen oder so.
Nee.
Hätte man ja auch mal so auslegen können. Wir haben uns tatsächlich mit Vorurteilen gegen Rollenspieler, gegen die Community und so weiter beschäftigt.
Genau.
So. Ja, soll ich mal alles vorstellen?
Na klar, du hast ja die Liste da.
Jawohl.
Mal raus.
Hab mal alles Mögliche hier aufgelistet. Rollenspieler sind alles langhaarige Bombenleger.
Ich kenne zumindest einen.
Sehr gut, er sitzt hier. Ja, nee, aber also ich fasse mal die ersten so zusammen, weil die so alle in Richtung sind. Langhaarige Bombenleger, ungewaschene Kongänger und soziale Nerds. Ja, das, dem begegnet man ja immer wieder.
Ja. Stimmt, es wird ja auch gerne auch in gewissen Medien noch thematisiert. Gerade im Fernsehen zum Beispiel.
Richtig, mit Big Bang Theory, genau, deswegen gibt es ja auch durchaus einige, die sie nicht gut finden.
Ja, wobei das auch einen Umkehreffekt haben kann. Ne? Also gerade weil es ja eine Serie ist über Nerds, man lacht ja entweder mit ihnen oder über sie.
Ja.
Und wenn man mit ihnen lacht, dann findet man entsprechend ja auch das, was sie machen, da ganz, ganz lustig. Und so hat ja auch D&D oder Rollenspiel so generell auch so ein bisschen an zumindest Bekanntheit gewonnen, auch außerhalb der eigenen Sphäre, sag ich mal.
Ja, auf jeden Fall.
Also jeder hat mal so ein bisschen was dann
ja
mit D&D in Kontakt
gekommen. Amerika so ein bisschen der neue heiße Scheiß.
Mhm.
Das ist schon erstaunlich und auch in Deutschland müssen die Verkaufszahlen sehr, sehr gut sein. Wenn auch wahrscheinlich bei Weitem nicht die Zahlen, die es in den 80ern und vielleicht noch bis in die 90er gab.
Ja, klar.
Ja, aber in Amerika scheint das so, dass sie auch halt wirklich, weiß ich nicht, ob sie die 80er-Jahre-Zahlen erreichen, aber auf jeden Fall deutlich besser als die 4. Edition.
Ja, also es wird auch anders vermarktet. Ne? Also ja. Wenn ich jetzt überlege, die D&D-Runden hier mit den Schauspielern,
ja,
zum Beispiel, ne? Das sind ja schon...
Ja gut, das ist Neumittel. Ne?
Genau,
das
gibt ja auch durchaus, ne? Mit dem man sich ja auch identifizieren kann. Und wenn du mal so ein Hollywood-Schauspieler halt sagt, ich habe hier in meinem Haus... was ursprünglich mal ein Kinderzimmer werden sollte, habe ich meine Frau übertrumpft und habe jetzt ein Gary Gygax Gedächtniszimmer draus gemacht. Dann zieht das natürlich irgendwo, ne?
Klar. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Also jedenfalls, also zum Beispiel unsoziale Nerds, ja, sagen einige, manche sagen genau das Gegenteil, dass halt Rollenspielen natürlich auch viel dadurch, dass man sich ausprobieren kann, dadurch, dass man viel sich mit Sprache beschäftigt, mit anderen Menschen beschäftigt, an einen Tisch setzt, vielleicht gerade auf Cons auch mal andere Menschentypen kennenlernen, dass es dadurch besonders sozial ist.
Ja.
Ich würde sagen, mir zum Beispiel hat Rollenspiel auf jeden Fall geholfen, weil ich eher ein introvertierter Typ bin, was man vielleicht gar nicht so glaubt, wenn man den Podcast hört, aber es ist wirklich so, dass Rollenspiel, weil ich mich dafür engagiert habe, zum Beispiel, was weiß ich, damals im Buchladen, dass mich das schon so eine gewisse Überwindung gekostet hat, das zu machen. Und ich glaube, ich dadurch auch, was weiß ich später, wenn ich jetzt hier auch an der Uni meinen Vortrag präsentieren musste oder in der Schule vor mir ist, was vortragen musste, dass mich das sozusagen schon gestärkt hat, weil ich mich in sowas vorher geübt hatte oder noch viel fremderen Leuten halt einen Vortrag gehalten habe oder sonst was. Oder?
Ja.
Die haben wir auch damals, haben wir gar nicht, weil wir den Autounfall vorher hatten, aber wir haben mal diesen Schreibworkshop angeboten zum Beispiel. Ne? Da waren dann auch 6 völlig Fremde, die dann mit mir, ich weiß gar nicht, was Fansign-Workshop oder Schreibworkshop, jedenfalls das mit mir gemacht haben und das ist...
wie schreibt man Abenteuer, glaube ich, war
so ja, also das, ja. Das hat einfach schon Erlebnisse geboten, die mich, glaube ich, in meiner sozialen Umfeld sozusagen gestärkt haben.
Also absolut. Also ich kann das eigentlich auch tatsächlich so gar nicht bestätigen. Also die Leute, mit denen ich spiele, würde ich jetzt von keinem jetzt wirklich sagen, dass die introvertiert sind. Und es sind auch viele darunter, die auch soziale Berufe haben. Also Krankenpfleger, Erzieher, wenn man so in der Richtung.
Ja, spannend, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Also was mir zum Beispiel zu unsozial einfällt, ist, es gibt natürlich oft Rollenspiele, die sehr laut sind und dann so zum Beispiel sich ungezwungen mit dir unterhalten, aber an unpassenden Orten, wie was weiß ich.
Das habe ich erlebt.
Dabei, ich denke da auch gerade an dich und einen gewissen Rundfahrer, was weiß ich, die sich über Shadowrun oder Vampire
unterhalten. Es war Vampire, ja.
Ja, oder ich erinnere mich noch daran, dass wir, nicht wir, sondern in dem Fall ich und Gordon auf dem Rollenspiel-Ding, da habe ich halt eine Einsteigerrunde für 12-Jährige gehalten. Vielleicht war es doch dabei. Jedenfalls am Nachbartisch, da haben die natürlich irgendwas gespielt, super blutig, super brutal. Ich wollte schon den Kleinen die ganze Zeit die Ohren zuhalten. Das war natürlich auch total unpassend. Aber also klar, solche Situationen kenne ich auch und da hatte nicht jeder das Feingefühl. Oder was ich auch manchmal komisch fand, wenn dann so Runden sind, die bunt durchmischt und kommt einer zum ersten Mal zum Rollenspiel-Ding oder Brot und Spiele oder 12 bis 12 damals noch und die alteingesessenen Jungs holen die Karlau und schlechten Witze raus, so das, wo ich mich einfach nur fremdschämen kann, wo ich nicht weiß, ob das nach Geschmack desjenigen ist, der da neu ist. Der lacht zwar mit, aber ich habe ihn danach auch nicht mehr gesehen. Ne? Also.
Gleich das Thema verdorben. Ja.
Ja, also klar, da ist manchmal auch gut, vielleicht doch wieder ein bisschen introvertierter zu sein.
Ja, aber spricht immerhin dafür, dass sie das in dem Fall nicht waren.
Ja, ich finde aber, es gibt halt beides. Das kann man ist mal so.
Ja, letztendlich hast du alles immer irgendwo dabei. Ne?
Genau, das ist ja auch in anderen Gesellschaften nicht anders. Also in anderen Gruppen meine ich. Ja. Wenn jetzt hier was ich Manga-Leute uns angucken würden oder Lapa oder von mir aus Eisenbahnmodellsammler.
Ja.
Dann weiß ich nicht, ob es bei Eisenbahnmodellsammler genauso viele Langhaarige gibt, aber es liegt ja näher an der Altersstruktur.
Ja, das stimmt.
So.
Übertrefflich diskutieren.
Nur weiße Cis-Männer und keine Frauen.
Nee, finde gar nicht.
Hat sich, glaube ich, in den letzten 5 Jahren auch oder in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren auch geändert.
Deutlich.
Wir haben in Häkchen das Glück, relativ schnell auch die Helmstedter Szene mit der Wolfsburger Szene aneinander gerasselt zu sein. Und da habe ich viele Nicht-Cis-Männer kennengelernt. Und ich glaube auch zum Glück, weil die ersten beiden homosexuellen Rollenspieler, die halte ich persönlich immer noch für riesige Arschlöcher und bin froh, dass ich auch noch andere kennengelernt habe, von denen ich genau das Gegenteil behaupten kann.
Ja, also bei mir ist es, also ich kenne jetzt nur Cis-Männer tatsächlich, also ich selber habe jetzt keine Runde mit anderen Ethnien, aber der Frauenanteil zumindest, also wenn ich jetzt überlege, auf den Cons, auf denen wir jetzt waren, oder auch die Spielrunden. Also ich hab eigentlich, bis auf eine Spielrunde ist immer eine Frau mit dabei. Und auch der Anteil an den Kundenbesuchern ist ja auch ziemlich hoch halt, ne, gewesen. Es waren auch viele Frauen halt dabei.
Ja, gerade, also, gucken wir auf die Halunken-Con, die halbe Orga bestand ja aus Frauen.
Das stimmt.
Also,
ja.
Und das ist noch nichts Besonderes. Also wenn wir mal aufs Boden und Spiele gucken, na klar, die beiden Hauptorganisatoren sind Männer. Aber dann, wie viele Mädels mit dahinter stecken, die quasi den ganzen Haufen Arbeit leisten, also jedes Mal dann Kuchen backen,
Klar.
Und, gibt auch Männer, die da Kuchen machen, davon abgesehen. Das soll jetzt kein Klischee sein, aber ne, da stehen jedes Mal, steht da genug zu essen.
Aber hauptsächlich sind es halt die Frauen, ja.
Genau, die halt sowas machen, aber auch genauso gut die Tische mit runterschleppen oder,
ja,
oder wieder
abbauen. Ja, beim Mittagessen ja auch, wo die Dings noch abgebaut haben, da die Stühle noch zur Seite gerückt und alles, da, und das alles umgebaut wieder haben.
Also würde ohne Frauen nicht definitiv klappen. Und ja. Genau, wo du sagst, andere Ethnien, also gerade in Helmstedt haben wir natürlich auch zum einen, die sind natürlich nicht genau unsere Altersklasse gewesen, aber mit Tien zum Beispiel, der später sehr viel gemalt hat.
Ja, richtig.
Zum Beispiel.
Ah ja, er hatte mir mal, genau, ich erinnere mich noch dunkel, dass er mir mal sein selbstgeschriebenes Rollenspiel präsentieren wollte.
Ja, ich meine, aber der ist halt auch sehr,
ja,
in seiner Altersgruppe, glaube ich, auch sehr beliebt und gewesen als Rollenspieler. Also hat er auch da seinen festen Stand gehabt.
Wo du es gerade sagst, dein jüngerer Bruder, der spielt auch Rollenspiel, der spielt Pathfinder.
Genau, also da gibt es ja den Häkchen genug und dann natürlich Can, der sogar
Halbtürke, ja.
Der bei uns quasi Rollenspielhändler war lange Zeit.
Ja, eine Aussage komplett revidieren wieder.
So, dann haben wir noch Hobby für Gymnasiasten und Studenten. Also ich würde sagen, einerseits ja. Und zwar einfach, weil in der Altersklasse, die hauptsächlich so am Einsteigen ist, so das spielt, ist natürlich das so 16 bis 18 oder 16 bis, ja, wahrscheinlich sogar bis 30. Das ist so das typische Einstiegsalter. Und das ist natürlich die Zeit, wo man am Gymnasium viel Zeit hat oder beim Studium in Häkchen viel Zeit hat. Und wo die Lebensplanung bei den Leuten, die zur Realschule gehen, die dann gerade ihren Job ergreifen, viel lernen oder halt ganz andere Sorgen haben, sag ich mal. Deswegen mag das zu einem gewissen Teil schon stimmen. Trotzdem kenne ich auch genug, wie du schon sagtest, Krankenpfleger etc.
Wir kennen ja auch Juristen, die das spielen. Also das geht halt durch alle.
Da wird auch eine Ingenieursrunde. Aber gut, das würde jetzt ja für meine These, was ist das für meine, für das Hobby für Gymnasiasten und Studenten sprechen. Aber ich wollte sagen, ich kenne auch genug Nicht-Gymnasiasten, die es spielen.
Ja, und, definitiv. Ich bin einer davon.
Ja, so ist es. Ja, von daher, ich denke, das gibt es sowohl als auch. Wie gesagt, da mag zum gewissen Prozentsatz was dran sein. Also was weiß ich, wenn, keine Ahnung, der Schulabschluss heute bei 40% Abi liegt, dann kann das durchaus sein, dass der Anteil der Rollenspieler bei 50% liegt. Aber ich denke, das ist halt tatsächlich leicht erklärlich über das Einstiegsalter. Und ich bin auch nicht sicher, ob das tatsächlich so ist. Aber das wäre mal tatsächlich interessant, in Erfahrung zu bringen.
Ja, in der Tat. Also kann man durchaus festhalten, dass das...
Also ich glaube jedenfalls, im Endeffekt gibt es keine signifikante
Aufweichung. Genau.
Rollenspieler sind Träumer und Rollenspiel ist Realitätsflucht. Eskapismus.
Eskapismus. Also für mich kann ich das, oder konnte ich das, da, wo ich mit dem Rollenspiel angefangen habe, definitiv bejahen. Und ich glaube so, also ich habe ja nur relativ... Wir alle haben ja auch relativ jung angefangen, so mit 12, 13, 14. Da hast du ja noch eine ganz andere Vorstellungskraft oder eine andere Motivation, weil das für dich ja alles komplett neu ist. Es sind völlig neue Eindrücke, die du da ja gewinnst. Das Kopfkino rast ja. Und ich fand das halt schon toll, eine Person zu verkörpern, die ich halt gar nicht war.
Ja.
Oder die ich gar nicht bin, wie auch immer. Ja, also ich... Will ich jetzt mal tatsächlich so ein Stück weit sagen, dass das so ist?
Ja, ich finde das auch ein Stück weit, würde ich das auch sagen. Das ist ja durchaus, das ist ja der Punkt, der Sinn eines Hobbys ist ja, nicht Realitätsflucht zu betreiben, aber Erholung zu bekommen von seinem Alltag. Also ja. Meistens von seiner Arbeit. Und dazu dient Rollenspiel natürlich. Das ist halt... das Hobby, das halt der Ausgleich zur Arbeit ist. Und
wie jedes Hobby.
Jedes Hobby, ja. Genau. Das ist der Punkt. Deswegen, ja, es mag auch ab und an tatsächlich Realitätsflucht in einem Übermaß geben, was weiß ich, dass man ständig an seinen Charakter denkt oder sowas. Aber das ist, glaube ich, seltenst der Fall. Also genau wie man beim Lab wieder schnell in die Realität zurückfindet, ist das doch beim Rollenspiel, denke ich, genauso.
Ja, und dann gesagt, ich mache das noch so ein bisschen am Alter fest. Also ich denke, als Jugendlicher spielst du halt noch ein bisschen anders. Oder stellst du das anders vor, als jetzt so im Erwachsenenalter, dass du da schon rauskommst?
Sicherlich. Aber
Jetzt halt, wenn wir jetzt von unserem vom Erwachsensein ausgehen, also ich denke auch, dass es da es gab nicht so ausgeprägt ist.
Ja, aber keine gefährlichen Auswüchse, so wie, was weiß ich, wie das denn mal dargestellt, so, da musst du fürs Spiel halt 50 Euro bezahlen.
Oder sowas. Nein.
Also.
Das nicht.
Oder.
Oder dass du weiter stecken bleibst einfach dann. Dass du,
Stichwort,
dass du
was gab es denn für Bildberichte? Also gab in der Greifen auch mal den Worst-of-Berichterstattung.
Naja.
Dann was war Selbstmord aufgrund von.
Das geht, ach ja, das ist doch. Diese Diskussion ist bei Computerspielern genauso. Das ist da ja halt, wenn die da in Counter-Strike oder was weiß ich, da irgendwie da niedermähen, dass die das halt auch gerne ins Real Life übertragen würden.
So.
Mag bei ein, zwei so sein, aber beim Großteil sicher nicht.
Dann haben wir noch, darauf hat mich Martin mal gestoßen, Rollenspiel bedient sich einer gewalttätigen Sprache, was ja lustig ist, weil Martin ist Metaller und Metal ist ist ja die Sprache der Lieder auch sehr gewalttätig. Wobei denn, wenn man auf Festen wie den Backen ist oder so, das ist ja, jedenfalls war das vor 15 bis 20 Jahren eines der friedlichen Festivals überhaupt.
Ja.
Also ich hätte mich dann auch mal mit den Leuten wie den Dönerhändler drüber unterhalten, ob er denn da mal Ärger hatte oder irgendwas, aber er hat erzählt, dass für ihn das Backen das friedlichste Festival überhaupt ist und der auf jedem Dorffest mehr Ärger hat als da auf dem Backen.
Ja, klar. Und die sind auch alle da in den ganzen Supermärkten, gut abgesehen davon, dass sie den Umsatz, wenn Backen ist, natürlich mal ein bisschen astronomische Höhe peitschen.
Ja.
Aber da gibt es auch nie Ausschreitungen oder dass wir irgendwie da im Laden mit der die ganzen Paletten Bier das wieder umfabulieren oder so, das hörst du halt gar nicht. Also das gibt es da auch nicht. Ich war auch zweimal da und das ist da, also keine Ahnung. Ernsterweise. Aber es ist eine interessante These. Gewalttätige Sprache. Ich würde jetzt eigentlich fast eher sagen, gewalttätige Handlungen.
Was?
Würde ich eher sagen. Mhm. Also es
fällt Rollenspiel.
Beim Rollenspiel. Es fällt einem ja doch dann leichter, irgendwie mal jemanden kurz einfach zu erschlagen, wenn man keinen Bock mehr auf den hat.
Das überzeugen. Ja gut, das gibt es natürlich auf jeden Fall, dass man sozusagen im Rollenspiel gewisse Handlungen viel, viel leichter macht als in der Realität.
Ja, gerade
uns auch nicht. Aber Martin meinte ja im Konkreten, dass, ja, wie soll ich das ausdrücken, dass die sich halt als so ganz, also im Umgang miteinander halt sich sehr gewaltig, du kriegst gleich eine, weil.
Also das, nee, deswegen sage ich ja,
das fand ich halt eine sehr interessante Beobachtung, weil ja die Metal-Szene ist ja nun auch keine. Tatbeseitete oder so. Nee. Ja. Und er hatte dann halt Kontakte, gab es noch, was weiß ich, auch bei mir auf dem Geburtstag oder so, ne, wo ich dann die Metal-Leute waren und die Rollenspieler waren. Und das ist. Er ist ja dann auch. Oder dann waren ja einige der Wolfsburger-Rollenspieler auch Metaller. Ja, und dann hat man sich da halt getroffen auf dem Headbangers oder so.
Ja, vor allem kann Martin mal ganz, ganz ruhig sein. Weil ich erinnere an die Hörspiel 2009. Ja,
das war keine gewalttätige Sprache.
Das war keine gewalttätige Sprache. Aber da ist er auch sehr unangenehm aufgefallen. Es war sehr lustig, aber unangenehm.
Das stimmt. Ja. Naja, also jedenfalls, als er mir das gesagt hat, seitdem habe ich da mal drauf geachtet. Und er hat halt nicht so Unrecht, dass zumindest diese Gruppe sich tatsächlich teilweise sehr für einen Außenstehenden sehr, sehr gewalttätig ausdrückt, ja.
Okay, ist mir tatsächlich noch gar nicht aufgefallen. Also ich habe da auch jetzt nicht so drauf geachtet.
Ja.
Also in-game vielleicht ja.
Ja gut, in-game hat er sie ja gut kennengelernt, deswegen.
Aber so von außen, wenn ich das von außen betrachte.
Ja, wenn die darüber erzählen oder so, jetzt, weißt du, so ja. wie ähnlich, wie ich vorhin erzählt habe mit dem deinem Mitfahrer im Zug, der dann halt auch etwas zu laut von seinen letzten Webfire-Runden berichtet.
Ja, okay.
Ja, so ähnlich stelle ich mir das vor und es mag was dran sein. Also das kann ich halt nur sagen, man sollte mal bedenken, also ich zumindest erzähle anders mit Rollenspielern als mit Nicht-Rollenspielern. Also erstens mal gehe ich denen nicht ständig mit Rollenspielsachen auf den Sack, weil das nervt die im Teil 2 nur noch. Wenn ich mal wirklich eine gute Anekdote habe, dann erzähle ich das halt mal, dann ist auch gut und ich reite da nicht stundenlang drauf rum, wie manch anderer.
Ja.
Ja, also das vielleicht als Hinweis, wie man vermeiden kann, dass Vorurteile entstehen. So, dann haben wir noch unsportlich dick oder wie Philipp sagte, keine übelsten Sportskanonen.
Ja, das ist ja diplomatisch ausgedrückt.
Philipp hat es auch gleich erklären können. Das geht ja auch gar nicht, weil eine übelste Sportkanone zu sein, braucht man viel Zeit und Rollenspiel ist jedenfalls ein sehr zeitintensives Hobby.
Das stimmt. Ja, also auch hier wieder, also ja, ich glaube, das würde ich jetzt tatsächlich, also ich sage, da steckt schon ein Kern drin, weil irgendwo jedes Vorurteil hat ja irgendwo einen Kern. Ich hatte mal, das war glaube ich, Brot und Spiele, das war noch Conventus Leones, glaube ich, war das sogar noch, als wir mal da waren, wo wir relativ weit weggeparkt hatten. Auf dem Weg dahin habe ich versucht zu raten, ob die Leute, die wir unterwegs begegnen, auch zum Conventus gehen. Oder zum Brot und Spiele. Und da habe ich ihn dann abgecheckt, okay, der geht bestimmt. Nein, der nicht. Ja, der schon, die auch. Und ja, ich glaube, mein Schnitt war ganz gut.
Ja,
also ich glaube, ein Stück weit.
Wolltest du es daran festmachen, wie sportlich fit sie waren oder was?
Nee, aber dass sie so dieses schon durchaus das Klischee,
ja, dass das klar, dass
oft halt bedient wird.
Was weiß ich, so. Schwarzes T-Shirt, Gothic oder sonst was. Würde ich jetzt auch sagen, ja klar, wenn die da gerade da lang gehen, in einem selten besuchten Ortsteil von Braunschweig, ist das schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die noch zum Brot und Spiele gehen. Also jedenfalls, ich glaube, ja, die dicken Quote ist sicherlich höher als im Handballverein, aber ich glaube, gegenüber der Gesellschaft gibt es da eine ähnliche Quote oder zumindest gegenüber weniger aktiven Hobbys, da wird die Quote genauso sein mit dicken, dünnen, langen, kurzen, blonden, grünäugigen Menschen. Da würde ich mir wenig.
Ja, auch. Also auch in allen Runden, Matzi Michi zum Beispiel waren aktive Fußballer. Auch sonst, also klar, also du hast das immer, Würfel hält selber. André ist Kraftsportler. Das ist sicherlich auch den kompletten Schnitt halt, ne? Also so ist es nicht.
Ja, ja, dann habe ich noch etwas, was quasi wir beim letzten Podcast festgestellt haben, oder was eigentlich hier sehr gut gepasst hätte an dieser Stelle. Nämlich, das hatte der auf dem Halunkenkon einer erwähnt, also der meinte, dass halt früher auf den Cons total viele, dass sich auch so irgendwie seltsame Menschen oder so rumgelaufen sind, heutzutage gar nicht mehr. Dann haben wir das ja mal geprüft, wie das denn ist. So gedacht, ja, okay, war früher so. Die waren auch viele Leute, die man halt als seltsam empfand, als anders empfand. Und heute empfindet man das nicht mehr so. Was aber nicht daran liegt, dass es diese Leute nicht mehr gibt, sondern eher deswegen, weil die eigene Toleranz einfach größer geworden ist, einfach gewachsen ist.
Mhm.
Das fand ich eine sehr interessante Beobachtung.
Ja.
Genau, sind wir im letzten Podcast ja auch durchgegangen, aber das fand ich auf jeden Fall nochmal eine sehr schöne Sache eigentlich.
Ja, sehr schöne Erkenntnis.
Ja. Ja, dann habe ich noch Vorurteile gegen die Szene. Und zwar, die Szene ist faul und konsumiert nur. Es wird nichts produziert.
Ja, das ist ja nun ganz und gar. Haben wir ja schon gleich zu Beginn etwas entkräftet. Also nein, ganz und gar nicht.
Ja,
also Output ist eigentlich irgendwo immer da. Also es gibt immer irgendwo jemand, der sich wirklich da aktiv
erstens das und zweitens, man muss die Leute nur hinterm Ofen hervorlocken. Winter-OPC mit in Spitzenzeiten bis zu 100, also nicht ganz, aber bis fast 100 Einsendungen.
Ja.
Dann haben wir System Matters Fansign-Wettbewerb mit 17 Fansigns als Beiträge. Da müssten rechnerisch ungefähr 2000 Euro als Spende für den Verein gehen.
Ja.
recht zusammengekommen sein.
Schön, schön. Ja, und allein die immer wieder gern zitierte Dungeons Slayers Community, was da in den letzten 10 Jahren an Output rausgehauen wurde von Fans für Fans.
Der Adventskalender ist jetzt im 8. Jahr.
Ja.
Jedes Jahr wird er wieder voll. Auch wenn die Kritiker sagen, ich weiß gar nicht, das, ich glaube, dieses Jahr wird er nicht voll. Ja, doch wird er. Ja, also es gibt so viele Gegenbeispiele. Es ist natürlich klar, wenn man sich selber voll auf den Hintern setzt und sagt, keiner macht was, dann ist das vielleicht richtig. Aber wenn man sich auf den Hintern setzt und den Winter-OPC habe ich mir auch mal in den stillen 5 Minuten einfallen lassen. Also der ist ja nicht, das war ja keine Planung über Jahre oder irgendwas, sondern ich habe einfach gedacht, das wäre cool, sowas zu machen. Es gab irgendwie schon vorher den Labyrinth Lord One-Page-Dungeon-Wettbewerb, der cool war, aber Labyrinth Lord lief halt nicht so. Und naja, das Ganze halt allgemeiner zu machen und nicht nur auf Dungeons zu setzen, fand ich halt eine super gute Idee und die Winterzeit dafür zu nutzen. Als erstes Thema war ja auch Winter dann, das hat einfach alles gut gepasst. Ja, und im zweiten Jahr kam ein Würfel dazu und dadurch hat es halt noch mehr Fahrt aufgenommen.
Genau.
Ja.
Ja, man muss es halt nur publik genug machen, ne? Also das ist auch
der Anreiz
bietet für die Leute.
Ja, also ich hab das ja nur geblockt und es haben im ersten Jahr waren es, glaube ich, 12 Beiträge, was schon wahnsinnig viel war. Und im zweiten Jahr waren es dann plötzlich 21 Beiträge.
Ja, fast verdoppelt, ne? Das ist schon eine heftige Leistung.
Ja, und dann ging das immer so weiter, ne? Also das muss, man muss natürlich irgendwas aufbauen. Ja, man kann nicht erwarten, man macht was, das gucken, schauen sich 1000 Leute an. Das funktioniert natürlich nicht. Man muss da Geduld haben, man muss etwas langsam aufbauen, man muss etwas kontinuierlich und über Jahre machen. Ne? Genau wie mein Media Monday. Das finde ich das beste Beispiel. Mache ich jetzt seit 300 Wochen, also auch schon über 5 Jahre. regelmäßig ohne Lücke. Und beim ersten Mal haben es ja 10 Leute vielleicht angeschaut oder keine Ahnung. Jedenfalls hatte ich da auch im ersten Jahr, glaube ich, überhaupt keine Reaktion drauf, bis mal irgendjemand mir erzählte, hey Mensch, das war, glaube ich, das war lustigerweise.
Ich glaube, auf Wortmann, der mal gesagt hat, das ist für mich mal ein perfekter Wochenstart oder irgendwie sowas.
Nee, Wortmann, der ist von Anfang an dabei gewesen. Das ist selber ein super starker Blogger und über Jahre mein Top-Kommentator, obwohl er kein Rollenspieler ist. nee, das war Siko. Und der hat das sich so ausgedrückt. Und irgendwer anders auf der Slaymention hat mir das auch so erzählt. Ja, und seit dem Feedback kommt das halt öfter mal, dass mir Leute erzählen, dass sie das halt gerne lesen. Und ja, ich benutze es mittlerweile halt als Ritual. Oh, kurz mal aufstehen, um die Woche ein- oder ausklingen zu lassen.
Ja, ich lese es dann auch mal sehr gern, weil ich mir dann da mal so ein bisschen Inspiration hole. Also was du gesehen hast, was du gelesen hast, wie auch immer. Dann wo ich gucke, okay, ja, vielleicht wäre das auch mal was für dich.
Genau, ich meine, ich schreibe, dadurch, dass man froh meistens immer schreibt, welche Filme man gesehen hat und welche Serien, merke ich mir das immer an.
Ja.
Marke ich mir das immer an und dann schreibe ich das natürlich mal im Media Monday nieder meistens.
Ich bin leider nur zu meiner Schande sehr schreibfaul.
Das stimmt. Ja, also halten wir fest, das halte ich tatsächlich für einen Vorurteil, was so überhaupt nicht stimmt.
Nee, gar nicht.
Dann haben wir noch von dir, da musst du denn auch klären, die Rollenspiel oder Rollenspieler sind Satanisten.
Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein eingeschränktes Vorurteil, weil das von meinen Eltern mal kam. Das war noch zu Schulzeiten, da hatte ich mit ein paar Freunden eine Vampire-Runde am Laufen und die hatten wir unter anderem bei meinen Eltern oder bei mir damals zu Hause, bei meinen Eltern, im Keller immer gespielt und eines späten Nachmittages hatte meine Mutter im Nachbarraum, das war der Wäschekeller, da hatte sie Wäsche aufgehängt und hatte nur mitbekommen, wie wir Vampire spielen und ich weiß gar nicht mehr, welche Szene jetzt dann letzten Endes den Ausschlag gegeben hat, auf jeden Fall hatte sie dann nachdem die Runde vorbei war, alle gegangen waren, hatte sie mich dann mal zur Seite gezogen und mich dann ernsthaft gefragt, was wir da machen, ob wir da den Teufel anbeten, ob ich irgendwas sagen möchte, ob ich irgendwie Probleme hätte. Und sie wusste ja eigentlich schon, dass ich Rollenspiele. Aber ich glaube, das war dann so ein bisschen zu viel für sie. Ja, also mit Fantasy, da konnte sie sich dann vielleicht gerade noch so irgendwo anfreunden. Aber
ich weiß nicht, was bei deinen Eltern war, bei meinen Eltern war es schon so, dass sie zwar grundsätzlich Hobby-Rollenspiel, ja, aber ich glaube nicht, dass sie im Detail wissen, wie oder was das
ist. Nein. Also sie wollte von mir schon mal wissen, halt, was das ist,
ja,
und so, was man da macht. Das hat ja auch dann vollkommen gereicht.
Ja.
Also klar, ins Detail, das hätte sie, also das war auch dann.
Ja, also ich glaube, es ist so, um seinen Eltern Rollenspiel vorzustellen, halt, weiß nicht, Vampire oder so, erfunden, wie das falsch ist.
Ja, klar.
Und das,
wie gesagt, es war auch nur eigentlich jetzt Zufall, dass sie das dann mitbekommen hat.
Ja.
Und sie dachte halt wirklich, wir würden da irgendwie Rituale abhalten.
Kann die aber auch letztlich mit D&D genauso gehen, wenn da irgendeine blutige Szene hast und dass die Eltern das komisch finden, so.
Ja,
ja. Aber haben sie ja noch Frieden damit machen können, oder?
Ja, also ich musste ihnen wirklich sagen, dass das nicht der Fall ist, dass wir das halt ja nur spielen, das ist halt immer so. Und da habe ich das versucht mit den alten Dracula-Filmen so ein bisschen, ich glaube, sie hat das dann letzten Endes gesagt, okay, komm, lass den Jungen, ist ja kein schlechter Kerl. Ich glaube, das wird sich auch, der wird sich jetzt auch nicht jetzt irgendwie auf die Straße stellen und alle Leute das Blut aussaugen.
Ich sage dazu nur Folgendes, ich hatte nicht so ein ähnliches Erlebnis, aber eins, was in diese Kategorie fällt. Und zwar habe ich mir ein Rollenspiel bestellt, ich war ja schon immer Sammler und das Buch, das Rollenspielsystem hieß Söhne des Lichts. Da hat mich meine Mutter auch gefragt.
War das John Sinclair-Rollenspiel?
Nee, das war noch davor. Es ist halt so ein Fantasy-Rollenspiel. Gab auch nur das Grundbuch und noch eins, wie es halt in den 80er, 90ern immer mal war, wo sich jemand dran versucht hat, mal ein System zu machen, auf fanmäßig, sag ich mal, oder als Mini-Verlag.
Ja.
Das ist aber nie was geworden ist.
Ja, auch eine ganz, ganz nette Sache. Also
Söhne des Lichts halt so ein total dämlicher Titel für einen Rollen. Also, ne, das könnte genauso gut von der Sekte
sein. Ja, aber nur, weil sie halt den Titel
gelesen hat. Ja, genau.
Und genauso war das auch ganz früher. Da hatte ich mich tatsächlich letztens mit meiner Mutter erst nochmal drüber unterhalten. Ich wollte ja mit einem Bekannten wollte ich ja auf eine Masters of the Universe Tausch-Flohmarkt-Messe-Börse fahren, die ja Corona-bedingt abgesagt wurde. Und das Thema Masters ist ja immer noch, es ist immer noch präsent bei uns. Also bei dir ja auch irgendwo noch. Es ebbt ja im Kopf zumindest nicht wirklich ab. Jetzt gibt es ja auch demnächst irgendwann auch ein Rollenspiel dazu und ein Brettspiel. Und also auch medial ist das Thema immer noch nicht tot. Jedenfalls hatte ich mich da mit meiner Mutter mal drüber unterhalten, weil ich, als das ausgefallen ist, diese Messe da, und ich dann bei meinen Eltern oder meiner Mutter zu Besuch war, hatte sie auch gesagt, naja, dass du früher mit diesen Figuren gespielt hast, hätte ich ja eigentlich verbieten sollen. Weil sie hatte nur im Kopf diese Figuren.
Ja.
Und die waren ja nun für einen 6-7-Jährigen, der muskulös, aber halt, es waren ja Monster.
Ja,
so.
Kann ich auch noch einen gleichen guten zu erzählen.
Und das, was dahinter gesteckt hat, die ganze Welt,
ja,
dass sie sich in den Hörspielen, oder was weiß ich, die haben sich ja nie getötet, ja, sondern immer nur die lächerlichsten Pläne vereitelt, die sonst Skeletor da aufgebracht hat. In der Zeichentrickserie, das war auch mehr eine Verballhornung als alles andere. Ja. Also Skeletor konnte sie auch nicht ernst nehmen, aber sie hat halt nur die Figuren gesehen. Und für sie war das halt Horror quasi.
Ja.
Dass ich mich halt als Kind mit sowas schon beschäftigt habe, wo du selber als Kind wusstest, das ist ja kein Horror, das ist einfach nur, das ist, ne?
Sci-Fantasy.
Sci-Fantasy, genau. Und das, allein das hat sie halt auch schon damals nicht verstanden. Und das mit, gut, dann kann man das auch nicht übel nehmen, dass sie dann, wenn man Vampire-Rollenspiele spielt, dass man dann den Teufel anbetet.
Meine Eltern haben mir Masters geschenkt, weil ich mir Star Wars Figuren gewünscht habe. Weil.
Ist ja gar nicht große Figur.
Es gab ja nur 4 oder 5 Masters Figuren. Also, das war halt die Season 1.
Ja, okay, die ersten, ja.
Also, da haben sie genau auf falsche Pferd gesetzt, glaube ich. Weil die Star Wars Figuren wurden deutlich früher eingestellt. Sehr lustige Sache, eigentlich. Ja, das gab es allerdings später auch nochmal mit einem Commodore Plus 4 statt einem C64. Also so kann man ein Kind sehr
das kann man sehen, wie sich Eltern auch damals schon mit den Hobbys und Wünschen ihrer Kinder auseinandergesetzt haben.
Ja.
Unglaublich.
Aber so kann man ein Kind wirklich enttäuschen, wenn das ein C plus 4 kriegt, statt C64.
C plus 4, ich glaube, das war ja noch das
also, boah, C16 plus 4 ist das.
Ja, quasi. C16 plus 4. Ja. Das Vorgängermodell davon. Ja, super.
Ja, deutlich schlechter als ein C64.
Ja.
Naja. Ja. Okay, das erklärt das, wie deine Eltern drauf gekommen sind. Dann haben wir noch von Philipp, also von Nerds gegen Philipp, Stefan. Nerds gegen Stefan. Also möchte ich betonen, weil das könnte auch von mir sein. DSA sind sehr konservativ und den Neuen nicht zugeneigt. Was sagen wir dazu? Vorhin hast du auch mehr gekämpft.
Ja, ich habe vorhin einen anderen Einwand gehabt dazu.
Ich sage erstmal meinen Einwand.
Ja.
Das ist meine Definition von DSA. Nee, mal ernsthaft. Wenn jemand, der DSA spielt, halt auch andere Sachen mag und spielt, dann ist das für mich kein DSA. Also, ich habe ja vor, weiß jetzt nicht, 2-3 Jahren mal eine DSA-Runde mitgespielt, um das System kennenzulernen und dieses besondere in Häkchen Erotik, in Häkchen Abenteuer zu erleben.
Oh Gott, ja.
Ja, jedenfalls die beiden Mitspieler waren in Häkchen für mich keine DSAler, auch wenn sie sehr DSA interessiert und kenntnisreich daran waren, aber die sind halt, spielen halt genauso gut 10 andere Systeme und dann das nach meinem Gefühl halt Leute, und vor allen Dingen, da hast du auch genau gemerkt, die interessiert das System null, die finden da halt den Hintergrund toll.
Ja.
Was
immer ich glaube, das ist also 95%, kann ich mir jetzt vorstellen.
Das behaupte ich auch immer, dass das 90% sind, also 90% würden ohne das DSA-System rauskommen. Allerdings von diesen 90% und 80% sagen, ich spiele nur nach DSA-System, weil ich nichts anderes kenne. Ja, wirklich, die halten so hartnäckig daran fest, obwohl das denen so gut tun würde, ein System zu spielen, was auf ihren Geschmack zugeschnitten wäre.
Mhm.
Also ganz, ganz ernsthaft. Aber kennst du meine Meinung?
Ja.
Der Hura draußen vermutlich auch.
mittlerweile schon, ja. Ja, ich hatte vorhin ja noch das Argument genannt, dass wenn hartgesottene DSAler, die jetzt per se dann nach der Definition keine DSAler sind, aber wenn Ex-DSAler, nennen wir sie so, dann andere Rollenspiele spielen, dass sie aber immer so einen prägnanten DSA-eigenen Spielstil haben. Also man merkt dann irgendwo,
dass sie... Hoffe ich, dass das nicht so ist, weil auch ich habe mit DSA angefangen.
Ja, du hast angefangen.
Nee, also du hast recht, ich habe mir so viele Sachen dabei angewöhnt, bis ich die abgelegt habe. Also wie lange ich zum Beispiel noch
Meister... Allein das Meister und
man erkennt SL, Leute,
allein das Wording ist halt schon bezeichnend.
Ja.
Aber dann auch so gesagt, so die Art und Weise zu spielen. Also
dieses, das ist was dran,
auf jeden Fall. Dieses Schwafelige, immer so drumherum anstatt auf den Punkt kommen. Und dann, also, ja...
Eider doch, Sir. Ihr habt heute eure Schuhe nicht geschnürt. Habt ihr eventuell ein Abenteuer für mich?
Hi, Adventurer. Ja, so halt. Also man kann es schlecht beschreiben. Aber man merkt dann irgendwie doch schon, wenn in der Runde jemand dabei ist, der hauptsächlich und viel DSA gespielt hat.
Ja, ja genau. Man, ja, so eine Art... Es gibt viele Barbie-Spieler, also Leute, die ihren SC pflegen und in Häkchen verhübschen und viele Details erfinden, die halt nicht spielrelevant sind. Zum Beispiel.
Ja.
Dann kommst du ja so ins Schwafeln.
Ja, genau. So als Beispiel ist das, glaube ich, ganz gut.
Ja.
Ja, das ist klar, ich habe ja auch mit DSA angefangen.
Also ich...
Es gibt aber auch genug Sachen, die ich mir abgewöhnt, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich habe ja früh mit DSA wieder aufgehört. Aber ich habe mir halt auch viel Inspiration, allein durch dich, durch unsere Runden, also offene Spielweise zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Punkt, wo so ein DSA da erstmal, also ein Hardcore-DSA da gar nicht mit klarkommt.
Ja. Ja,
das sind die allerwenigsten.
Also zum Beispiel, das hatte ich relativ interessant, was es früh drauf war. Mir hat ja super gefallen, ja, das Greifen als offene Kampagne, als Ideenbruch zu nehmen und zu benutzen. Also nicht, das konntest du halt wirklich gut halt, so, da nehme ich jetzt das, dann reiche aber nicht das nächste Equipment, sondern das übernächste an, weil das passt jetzt besser. Und das hatte ich in Häkchen schon ein bisschen immer im Blut. Bis das aber richtig Ausdruck gefunden hat oder auch, ich dachte ja auch lange, was weiß ich, Miniaturenspiel ist böse per se oder Dungeonspiel ist böse per se. Ja, ich habe aber gleichzeitig bei einem guten Freund mit, also bei Alex Rampf war das, mit jemand anders zusammen immer jedes Wochenende AD&D gezockt mit seiner älteren Schwester und deren Freund und der Nachbarin, genau. Also die waren alle noch ein, zwei Jahre älter als wir. Oder drei, vier sogar. Jedenfalls hat immer riesen Spaß gemacht. Und es war auch immer ein Dungeon-Abenteuer. Ja? Trotzdem hatten wir da riesige Freude dran. Mhm. Und das, ja, also das war so die ersten Anzeichen, dass es vielleicht doch andere Sachen gibt, die mir gefallen. Bis wir mit Olaf diese befreienden DCC-Runden hatten, wo ja auch Olaf zum ersten Mal viele Sachen ausprobiert hat, wie was weiß ich, mit Miniaturen kämpfen. Da dachte ich auch immer, böse, weil Alex Andreas Blumkamp sagt das. Alias Uliki so. Und Kämpfe waren für mich vorher bei D&D, das hatte ich auch noch, halt immer runterwürfeln, weil sie eben runterwürfeln war. Weil wenn ich weiß, dass ich gewinne, dann ist das natürlich ein Runterwürfeln. So, wenn ich aber nicht zwingend gewinne, sondern mich der scheiß Goblin auch mal wegmessern kann, wenn er halt ein bisschen Würfelglück hat,
ja,
dann kann es wieder spannend werden. Und dann wird halt jede Kampfbegegnung plötzlich spannend.
Klar, klar. Und vor allem, wenn du auch so ein System hast wie Pathfinder, wo du ja eigentlich schon fast auf visuelles Feedback angewiesen bist, einfach um zu gucken, wo kriegst du noch einen Bonus.
Genau, hier und da hat man kapiert, der Spielleiter, da vielleicht haben wir noch gesagt, der Meister muss gar nicht sagen Ja und Arm. Nein, man kann das selber auf der Battlemap nachgucken.
Genau.
Und es gibt mehr als Ja und Nein. Es gibt nicht auch ein Ja, Aber. Oder ein Nein, Aber. Oder was auch immer. Oder es gibt vielleicht drei Wege, auf den ranzukommen und der eine bringt dir einen Bonus. Oder manche setzen ja auch die Battlemap so kreativ ein, dass man da mit den Umgebungssachen irgendwas machen kann.
Ja,
also, dass man dazu angeregt wird, damit was zu machen. Also, Wege zu finden.
Ja, also ich bin ja da jetzt in, also DSA ja schon, weiß Gott, auch gar nicht mehr drin in der Szene. Aber ich kann mich halt auch noch so an Sachen erinnern, oder wenn man sich mit jemandem mit den DSA-Lern unterhält, dass sie auch selber zugeben. So dieses Railroading, das ist für die ja normal aus den Kaufabenteuern. Irgendwo, so richtige Freiheiten hast du da ja nicht, weil das vorgegeben ist. Und das, und ich glaube, wenn du das halt so über Jahrzehnte spielst und auch nichts anderes spielst, na klar prägt dich das ja irgendwo.
Ja, auf jeden Fall, würde ich auch sagen.
Wenn du da nicht ausbrichst, dann spielst du ja auch immer so weiter, na klar. Und dann merkt man ja auch, dann, wenn das mal tatsächlich so weit so passiert, dass man da mit einem am Tisch sitzt, der dann gar nicht fassen kann, was da gerade passiert, weil er plötzlich ein anderes Rollenspiel spielt.
Ja, deswegen finde ich auch Kondron immer so spannend. Ob man da wirklich auf andere Spielstile stößt, die anders sind.
Ja.
Ja. Das,
Also Vorurteil durchaus vorhanden.
Ist möglicherweise was dran. Vielleicht ist aber nur unser Vorurteil.
Ja.
So, er hat noch einen rausgeblasen. Noch einen rausgehauen. Rollenspieler sind eher religionsfeindlich oder ich sag mal religionskritisch. Also an. Da würde ich sagen, einerseits auf jeden Fall, auf der anderen Seite würde ich sagen, jein, weil unsere ganze Gesellschaft ist religionskritisch geworden.
Ja. Ich weiß nicht, vielleicht hat das daran festgemacht, weil du gerade bei Fantasy-Rollenspielen bist du ja oft mit Politismus konfrontiert.
Ja.
Aber auf der anderen Seite kann das ja auch unter Umständen das wiederum stärken. Also habe ich jetzt ganz ehrlich keine wirkliche Meinung zu, weil ich mich
Rollenspieler
so wie Großmann tatsächlich.
Ich glaube, das ist ja so ein Forenthema, meiner Meinung nach. Also wenn ich jetzt in ein Forum gehen würde und sagen würde, in irgendeinem Thread, was weiß ich, hey Leute, ich war jetzt letzte Woche in der Kirche und es hat mir richtig gut gefallen. Es gab die Geschichte von Jesu und was weiß ich, wie er, was er zu Wein gemacht hat. Und ist auch eine gute Idee fürs Rollenspiel. Oder? Keine Ahnung was. Ich würde, glaube ich, oder egal wer schreibt, wirklich einen Shitstorm ernten, was denn, dass er dann in die Küche gegangen ist oder was er da für Zeit verschwendet hat. Also ich wette, 5 Leute würden sich melden, ey, was hast du denn hier die 5 Stunden für Zeit verschwendet? Hättest doch auch, ich bin jetzt auch in der Bibel lesen können oder keine Ahnung.
Okay.
So ungefähr. Also es gibt, glaube ich, schon viele, die da eher negativ eingestellt sind bei solchen Themen. Ich kenne nur ganz wenige Rollenspieler, die sich aktiv dazu bekennen, glaube ich, zu sein.
Mhm.
Ja.
Okay. Also ich für meinen Typ würde mich da enthalten, weil ich das jedenfalls ich selber überlasse, aber da.
Nee, natürlich, es ist ja genau. Ich würde auch sagen, für die meisten weiß ich natürlich nicht, ob sie gläubig sind oder nicht. Und wie gesagt, gesellschaftlich schätze ich das so eh schon so ein, dass in unserer Alterskohorte nicht gerade der Glauben sehr ausgeprägt ist. Und ich weiß nicht, ob er jetzt bei Rollenspielern noch stärker so ausgeprägt ist, dass man da nicht in die Kirche geht. Also man kann es auf der anderen Seite auch nicht an, daran festmachen, wer ja, Kirchenabgabe.
Kirchensteuer, ja.
Kirchensteuer bezahlt,
weiß ich. Ja, klar. Also, wäre mal, ja, weiß nicht, wäre das interessant zu wissen. Don't know. Spielt ja letzten Endes eigentlich auch keine große Rolle, ne?
Ja. Na gut, das ging ja nur um Vorurteile.
Ja, ja. Das ist halt ein Vorurteil, dass ich jetzt, also darauf kann ich es runterbrechen, das ist ein Vorurteil, das ich gar nicht kenne.
Ja. Ja, als er das geschrieben hat, habe ich mir schon gedacht, okay, ja, doch, habe ich schon mal in dem Sinne gehört oder ja, so die Forenerfahrung ist so, dass sowas belächelt wird.
Mhm.
Von den meisten.
Ja, okay.
Gibt ja in Tannelohr noch keinen Bereich mehr, wo man sich allgemein äußern kann, weil da weil es ja mal oft zu Streit kam und da war manchmal auch sowas Streitthema.
Okay. Ja, interessant.
Ja. Ja. So, jetzt haben wir eine Menge Vorurteile, alle irgendwie entkräftet, was ja auch gut ist. Oder so ist das ja letztlich mit Vorurteilen. Also manche passen als Klischees, dann Klischees ist
eben. Ich habe noch eins. Oh, ich habe noch eins, ja. Das habe ich schon das ein oder andere Mal so zitiert, beziehungsweise angebracht. Und ich höre es immer noch manchmal von ein paar Leuten. Wenn ich mal gefragt werde, was machst denn du so, dann sage ich, nee, dann bin ich. Wenn ich Rollenspielen.
Ich gehe zum.
Ja, genau.
Rollenspielen, das würde jetzt nochmal zu präsentieren im Podcast, also das zum Wünschen im Podcast passen,
ja.
Der ja eben auch über Rollenspiel und Rollenspiel berichtet.
Ja. Also, das höre ich tatsächlich dann häufig oder häufiger, dass man das im ersten Step damit verbindet.
Also das ging mir noch nie so. Vielleicht bin ich nicht so. Keine Ahnung.
Ja, ich bewege mich in den Kreisen auch nicht, dass man das darauf rückschließen könnte.
Ja, ich wollte sagen, dass man bei meiner Fresse vielleicht weniger daran denkt als bei deiner.
Ach so.
Keine Ahnung. Ja, sehr lustig. Aber das ist mir noch nie begegnet. Also, oder das ist mir schon öfter bei eBay begegnet, dass du halt in der Kategorie Rollenspiel wirklich irgendwelche Latex-Fetisch-Sachen eingestellt
hast. Nee, also erst tatsächlich, also jüngst auf der Arbeit. Also jüngst ist gut, aber als ich meinen Bereich gewechselt hatte, das ist ja auch schon knapp 2 Jahre her, und ich mich vorstellen sollte, da ich halt so die Hobbys sichert habe, und dann hat er noch Rollenspiel, da wurde ich tatsächlich gefragt, ob ich im Fetischbereich irgendwo, das im Fetischbereich angesiedelt ist. Und ja, das war halt nicht das erste Mal, dass ich das will. Ja. Das ist okay. Tatsächlich so.
Tja, muss die Brille sein.
Das Ganze, ja. Vielleicht bin ich auch einfach der Typ für sowas. Kann auch sein.
Ja, nee, das ist echt. Na gut, aber ich überlege gerade, ja, so mit Rollenspiel, Hobby stelle ich mich eigentlich auch nicht vor. Oh, da hätte ich da aber vielleicht auch noch einen. Das ging mir mal. Da war ich ganz naiv, das war noch zu Praktikumszeiten. Also sprich 2022, da hatte ich bei Siemens Praktikum gemacht und ich habe nicht groß nachgedacht, und als E-Mail-Adresse halt greifenklaue@web.de angegeben, weil das ist, glaube ich, immer noch heute meine Webadresse. Achso. Ich habe noch nie eine andere. Nee. Ja. Ich habe zwar auch andere, aber die, auf die ich regelmäßig schaue, ist halt die.
Ja.
Ja, auch wenn ich einen Schüler habe und der will irgendwas von mir. Ja, komm, ich gebe dir meine private Adresse, bla. Und was meinst du, was mich der Ausbilder dazu gefragt hat? Ist das eine Idee? Greifen, Klau.
Ob du ein Dieb bist, ob du über handelst, wa?
Also wegen Reifen klauen, ja, das ist auch sehr schön. Nein.
Könnte ich mal noch über Kapulari, erstmal will ich das lesen. Aber nee, okay. Greifen klauen, nee, ist, dass du da Tiere klaust, oder was?
Nee, er hat gefragt, ob ich irgendwie rechts bin oder in der rechten Szene aktiv. Wäre ich selber nie drauf gekommen, aber natürlich.
Das wäre jetzt auch nie drauf gekommen.
Macht das total Sinn, weil natürlich auch in rechten Kreisen.
Der Greif.
Ja.
Ein genau. Symbol für echt.
Ja, das ist halt ein altes heraldisches Tier, also aus dem Mittelalter, typisch deutsch. Also nicht, klar gibt es auch in England Greifen, aber in Deutschland auch sehr verbreitet gewesen. Es gibt übrigens auch eine Adelsfamilie zu Greifenklau, wusste ich auch nicht, habe ich mal irgendwann.
Eine Biersorte.
Eine Biersorte gibt es auch, genau. Aber naja, jedenfalls die Verbindung konnte ich schon verstehen. Und damals gab es ja auch den Torvalds Standard-Skandal, wo halt auch ein Schüler der Schule verwiesen wurde, sogar letztlich, weil er den Torwald Standard gelesen hat, der im Frakturschrift war. Ja, also fand ich jedenfalls hochspannend, weil natürlich Siemens internationales Unternehmen und der Mitpraktikant vor mir, der kam auch aus Brasilien, wir haben uns super unterhalten, etc., etc., wäre ich nie drauf gekommen, dass man mich mal sowas fragt, aber im Nachgang denn ist mir das schon klar gewesen, okay, ja, macht, würde auch für die Szene, würde das total Sinn machen, ja. So eine Webadresse zu machen. Ja, aber auch, genau, und das gab ja damals auch in, weiß ich nicht, der Wunderwelt oder gab es so die Unterstellung oder in der Fensterszene allgemein, dass halt die rechte Szene versucht, die Rollenspielszene zu unterlaufen, aber da ist dann auch nie was.
Ich wollte gerade sagen, dran das ist dann im Sande verlaufen, weil ja. Wenn ich das Vorurteil jetzt mal aufstellen darf, dann würde ich sagen, dass gerade das in unserer, also in der Szene.
Wenig Querdenker.
Ja, ich glaube tatsächlich, es sind wenig Querdenker dabei.
Also vom aktuellen Stand, von den Leuten, die so posten, würde ich das auch sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da bestimmt noch den
anderen. Ja, du hast von jedem hast du irgendwas ja dabei.
Ja.
Aber
ja, die Ausnahme.
Im Großen und Ganzen kann man, glaube ich, sagen, ist das schon eine Szene, ja, die ziemlich offen ist, ziemlich frei ist im Denken, also nicht quer ist im Denken, sondern hauptsächlich halt offen ist. Ne? Das
gut, ja, dann hoffe ich, wir haben das Thema Vorurteile ausreichend beantwortet. Ich hoffe, Nerds ist hier Hobby, freut sich. Hört da auch mal rein, wenn ihr mehr wissen wollt über Rollenspiel und über Rollenspiel. Quasi, wo sich BDSA und BDSM vereinigt.
Ja, da wäre ich auch mal drauf gespannt, also ob das Vorurteil, ob man das da auch bekräftigen kann.
Ja. Ja, wir werden sehen, was die beiden Damen dazu sagen und verabschieden uns. Und das nächste Thema wird sein
Zeitreisen,
ganz genau. Dann vielleicht vor, nach oder schon vor 10 Jahren. Wir hören uns.
Der Übergang.